Es ist Montag, es heißt, wir labern wieder über Games hier beim Game Talk. Unter anderem hierüber, aber nicht so richtig, sondern eigentlich ist dieses Teil hier von Nintendo. Wir reden über das von Sega, jetzt beim Game Talk. Herzlich willkommen zum Game Talk, wie jeden Montag hier an dieser Stelle. Herzlich willkommen auch Ilias aus dem Home Office. Nice, das klappt richtig gut.
Alter,
das
ist ein Riesenfoto, ey.
Guck mal, die reicht für uns beide. Eine Foto für uns beide. Richtig gut. Und wir natürlich. Hello. Schön, dass du auch da bist. Und schön, dass ihr
Andrew
da seid.
Andro, High Five.
Yo.
Ist Low Five.
Okay, Gott, das wird immer schlimmer. Es wird einfach immer schlimmer. Wir, das gehört eigentlich dir.
Ja, genau. Zack.
Und zwar reden wir heute natürlich über das kleine Ding von Sega, genau. Namens
Game Gear Micro, ne?
Game Gear Micro sogar, genau. Und ich würde auch sagen, dass wir vielleicht auch direkt damit mal starten.
Ja.
Wir können ja ein bisschen über die ganzen News reden. Und dann reden wir natürlich später noch mal, wie jeden Montag hier, auch über das, was wir zuletzt gespielt haben. Wie habt ihr denn, ihr beide, die Sega Game Gear-Ankündigung wahrgenommen? Die Game Gear Micro-Ankündigung? Wie war eure Erwartungshaltung beziehungsweise eure Reaktion darauf?
Ich find's.
Sprich dich aus, Mann.
Ich will nicht rumhaten oder so, aber das ist doch wieder nur Plastik-Shit, Mann.
Ja, aber beim Super Nintendo Mini, boah, NES Mini.
Naja, es ist ja eigentlich auch nur Plastikkram. Ich weiß nicht. Also beim Super Nintendo Mini, beim NES Mini war es ja noch was Besonderes. Beim Super Nintendo Mini hat es schon aufgehört, besonders zu sein. Und jetzt ist es ja so, dass jeder Publisher und Konsolenhersteller versucht, irgendwie nachzulegen. So, der Tiefpunkt war so mit der PS1 erreicht.
Ich wollte sagen, da hat es eigentlich aufgehört. Mit dem Hype.
Ja, das war für mich der Tiefpunkt. Also, wie sie das so hingeschludert haben, so komplett ohne Liebe. Und hier versucht man so auf den Zug mit aufzuspringen, der schon längst angehalten ist. Oder angehalten hat. Und I don't know. Also, ich habe überhaupt keine emotionale Bindung zu dem Ganzen, weil ich auch keine Game Gear-Spiele damals gespielt. Ich glaube, Leute, die das damals gezockt haben, die finden es bestimmt richtig geil. Und ich will es denen natürlich überhaupt nicht madig machen. Aber, ey, gibt's nicht mittlerweile so viele geile Emulatoren oder Compilations oder so, wenn man das jetzt was Neues geben würde dazu, dann könnte ich es viel besser nachvollziehen. Ich bin leider überhaupt nicht drin.
Oder auch Dreamcast
ich brauch's nicht.
Oder Dreamcast oder Saturn oder so, aber das Ding, also ist ja cool, aber wer braucht denn ein 8 cm kleines Ding mit einem 3 cm kleinen Bildschirm?
Genau, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich dachte erstmal so, Alter, die Konsole soll angeblich noch kleiner sein, also das Game Boy Micro, das ich hier jetzt vor 10 Jahren gekauft habe, nachgekauft habe, dachte ich so, okay. Das Ding war schon mega klein. Man konnte es nahezu nicht anfassen. Und der Bildschirm war auch schon viel zu klein. Und jetzt bringen sie eine Konsole raus, die noch kleiner ist. Also ein Handheld, der noch kleiner ist. Wer soll drauf spielen?
Es wirkt ein bisschen wie so ein April-Scherz irgendwie. Du hast ja dann noch diesen Big-Window-Modus dabei, wo du dann den ein bisschen größer machen kannst. Aber es ist doch Quatsch. Und was ich ein bisschen fast schon dreist finde, ist das mit diesen vier Farben, ne? Du hast ja vier Farben zur Auswahl. Und jede Farbe kommt mit anderen Spielen daher, was natürlich dazu führt, dass Sammler alle vier Versionen sich holen werden, nichtsdestotrotz. Und für mich ist das nix. Sammler sollen damit Spaß haben.
Das ist für mich so das unspektakulär. Also, diese Farben ist natürlich, es macht Sony mit seiner PlayStation auch, das macht Nintendo mit seiner Joy-Con-Philosophie und Switch. Ich finde das nicht schlimm. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die das interessant finden. Man muss das halt nur nicht so. Ich weiß auch nicht, wie teuer das sein wird.
80, glaube ich,
war das? Nee, das war, warte, ich habe es aufgeschrieben, $45 umgerechnet, 40 Euro.
Oh, okay, da habe ich einen falschen.
Aber pro Teil. Also, wie gesagt, mein, was ich damit sagen würde, ist ja, dass ich das so problematisch finde, dass halt auf jedem andere Spiele sind irgendwie.
Was? Wirklich?
Ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe.
Vier verschiedene.
Oh. Auf allen vier Spielen, Konsolen, sag ich mal, sind immer unterschiedliche Spiele. Und das finde ich uncool.
Also es gab's ja damals auch schon mit dem, kennt ihr noch die Galerie-Games oder die diese Gameboy Micros? Nicht Gameboy Advance Micros, sondern es gab ja halt noch diese LCD-Display-Gameboys. Da war es ja früher genauso. Da war pro Spiel oder pro Handheld ein Spiel drauf. Und das ist ja jetzt gerade so ähnlich. Aber früher war es halt so ein Mini-Gameboy hat 20 D-Mark gekostet. Ich habe da Donkey Kong Jr. 2 drauf gehabt. Es gab dann hier noch dieses Feuerwehrspiel. Es gab dann hier noch Jonglieren und so. Das waren halt diese Spiele, die es damals für die erste Handheld-Konsole von Nintendo gab. Aber da haben sie es noch mal in einem kleineren Format rausgebracht. Und das hier finde ich halt. Ich muss zugeben, für mich ist es jetzt kein Hate, was ich sage, aber für mich ist, ich habe keine emotionale Bindung mit dem Game Gear. ich kenne keine Person aus meinem Freundeskreis, die damals irgendwie ein Game Gear hatte, weil der Game Gear damals 6 Batterien geschluckt hat. So im Nachhinein gedacht so, okay, 6 Batterien, das sind 2 mehr als beim normalen Game Boy und ist sogar in Farbe und bunt. Ist schon eine geile Sache, aber die Spiele darauf, die waren nicht so geil. Ich habe mir einige mit Gregor angeschaut im Retro-Club und boah, das ist mega schlecht gealtert. Aber gibst du mir jetzt ein Tetris oder Super Mario World? Das kann ich dir heute noch rausspielen, aber der Rest war nicht so.
Ja, ey, geile. Sorry, ich hab dich nicht ausreden lassen. Das ist natürlich richtig, jede einzelne Version verschiedene Spiele hat. Das geht meiner Meinung nach halt echt gar nicht klar. Vor allem, wenn du halt 40 Euro für den Kram zahlst.
Und das wird trotzdem holy dazu führen, glaub mir, dass halt Sammler sich alle 4 holen. Und das finde ich dann dreist.
Soll also, mal Gregor anrufen?
Ja, der hat sicherlich schon alle 4 bestellt. Ja. Also ich finde das wirklich nicht so cool. Ich will den Spaß niemandem verderben, aber für mich ist das nichts und ich finde das ein bisschen.
Aber die Größe ist für mich so unverständlich. Warum so klein? Da kannst du ja noch weniger drauf sehen.
Ist halt nur ein Gimmick. Es wirkt wie ein Aprilscherz.
Ja, soll das Ding an deinem Schlüsselanhänger kleben, hängen oder wie?
Ich keine Ahnung.
Ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde das schon interessant. Also ich würde mir niemals einen fetten Game Gear irgendwie reinholen. Wenn das halt so klein ist. Ich mochte den Game Boy Micro, auch wenn er so ein bisschen am Ziel vorbei war.
Da konntest du die Module auswechseln. Ich habe das Ding irgendwann während meines Studiums als MP3-Player benutzt.
Ja, ey, das ist tatsächlich ganz interessant. Vor allem, weil der Game Boy Micro mittlerweile echt für viel Geld rausgeht. Also wenn du einen gut erhaltenen Game Boy Micro hast, kann man
jetzt so sogar noch mal DNA
weiterverkaufen. Aber gut, also für mich ist der Game Gear so uninteressant. Ich habe da keine weiteren Gedanken zu. Sorry.
Bisschen schade.
Dann sind wir da tatsächlich ja ähnlicher Meinung. Das war eine der Ankündigungen, aber es gab natürlich noch viele weitere Ankündigungen, beziehungsweise soll es demnach oder demnächst geben. Viele haben sich verschoben. Wie steht ihr denn dazu? Findet ihr das? Ja, was heißt richtig? Aber findet ihr, wie war eure Reaktion, als ihr.
Findet ihr das richtig?
Nein, für mich mal gesprochen, ich finde halt.
Es ist keine Straftat, wenn du es nicht richtig findest.
Nein, pass auf.
Du musst es mit dir selbst.
Mann, das war ein schlechter Einstieg gewesen. Ich wollte halt sagen, in den letzten Wochen ging es mir so, dass ich mir ein bisschen blöd vorkam, über sowas wie Banales wie Spiele zu reden irgendwie. Und dann hätte ich es auch irgendwie ein bisschen seltsam gefunden, wenn der Fokus so auf Spiele und auf neue Spieleankündigungen gelegt wird. Deswegen bin ich ganz, ganz froh, auch wenn das Thema jetzt nicht morgen vorbei sein wird, dass die Ankündigungen verschoben wurden und man den Fokus da so ein bisschen nach hinten geschoben hat von den Spielen. Und jetzt werden halt die ganzen nächsten Tage da irgendwelche Ankündigungen sein. Zum Beispiel am Donnerstag wird halt Sony diesen PlayStation 5-Stream zeigen um 22 Uhr.
Endlich.
Aber auch da aufpassen, das ist halt nur auf Basis einer Twitch-Werbetafel, ist doch nicht final kommuniziert, nicht bestätigt. Ich würde das eher als Gerücht behandeln.
Also
man sollte sich den mit einem Bleistift markieren, den Termin. Aber die feste finale Bestätigung, die steht noch aus.
Genau, aber was feststeht, ist zumindest sowas wie die EA Play auf 19. Juni verschoben, Cyberpunk auf 25. Juni. Und so wurde es einfach ein bisschen verschoben. Nichtsdestotrotz wird es natürlich so sein, dass die alle verteilt sein werden, ne? Also nicht so, wie wir das in den letzten Jahren hatten mit der E3 logischerweise, sondern das ist eben einfach alles ein bisschen verschoben. Ich weiß nicht, wollen wir darüber reden, was wir da so erwarten können oder was ihr euch erhofft von diesen unterschiedlichen Streams oder wollen wir einfach zum nächsten Thema gehen?
Das Guerilla-Kollektiv dann noch 13. bis 15. Juni, das, was wir eigentlich dieses Wochenende auch gemacht hätten und beziehungsweise jetzt in diesem Zeitpunkt uns noch angeschaut hätten, wurde jetzt auch verschoben. Also, da war jetzt ein Termin, habe ich gerade im Chat gesehen, habe ich, glaube ich, auch vorhin irgendwo gelesen. Mhm. 13. bis 15. Also, ich weiß nicht, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und warum nicht? Also, ich finde es in Ordnung, dass sie es so gemacht haben.
Ja.
Ich bin auch immer mehr der Meinung, ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema so für mich beschäftigt, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Und ich bin der Meinung, ich finde es ganz geil, dass das nicht mehr eine E3 gibt mit, also zumindest dieses Jahr, dass man eine Woche vollgestopft hat, sondern dass es mehr so dezentral ist, dass man immer mal wieder so kleine Peaks hat, wie mit dem Cyberpunk Stream, wie mit dem PlayStation Stream jetzt. Du hast EA, du bekommst Ubisoft, Square Enix wird wohl nicht ganz groß auffallen, man weiß es nicht zumindest. Aber dass halt immer wieder was kommt, ich finde das ganz, ganz geil, muss ich zugeben. Vor allem, weil das halt nicht so, du wirst nicht zugeballert mit irgendwelchen Sachen, sondern du hast echt Zeit, auch über die Sachen zu sprechen, über die neuen Inhalte. Du hast ein bisschen Zeit, das alles zu verarbeiten, zu diskutieren. ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen.
Also du willst, dass wir jetzt immer nur noch verstückelt Informationen bekommen, anstatt jetzt irgendwie eine ganze Woche oder 3 Tage lang die ganze Zeit alles rausgehauen wird?
Ich glaube schon.
Wirklich?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist sowohl für Entwickler gut, weil sie dadurch nicht mehr so krass in der Konkurrenz sind zwischen den ganzen AAA-Spielen, zwischen den ganzen Konsolenherstellern. Auch dieses Guerilla-Kollektiv zum Beispiel. Nehmen wir das. Du hast einen separaten Stream, wo ganz viele Indie-Sachen gezeigt werden. So wir jetzt als Sender, wir hätten uns jetzt hingesetzt und hätten unsere Aufmerksamkeit komplett diesen Indie-Games gewidmet, statt sie irgendwo einzustreuen zwischen die ganzen Xbox-Spiele, zwischen den ganzen PlayStation 5-Titeln. Und so haben die Entwickler halt mehr was, weil sie halt mehr im Spotlight sind. Und wir können unsere Aufmerksamkeit zum Beispiel auch viel mehr etwas kleineren Perlen zum Beispiel widmen, die ansonsten eher untergehen würden. Also ich finde den Gedanken, so je mehr ich darüber nachdenke, desto interessanter finde ich's.
Ja, mir ging es die letzten Jahre auch so, gerade bei so, wenn wir mal selbst an EA denken, die ja dann immer mal wieder diese Indie-Titel hatten, wie Unravel oder so. Ich hatte das Gefühl, dass die immer untergegangen sind, selbst innerhalb einer größeren Konferenz. Und ich finde, dass gerade kleinere Studios und Indie-Entwickler und so natürlich mehr profitieren davon, dass das alles ein bisschen verteilt ist, weil der Fokus dann eben darauf liegt. Aber auf der anderen Seite, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, auf der anderen Seite vermisse ich natürlich schon diese eine Woche, in der halt Videospiele abgefeiert werden.
Ja, wo dann einfach so Microsoft kommt und sagt, hier, das sind die ganzen Spiele. 2 Stunden lang bekommt ihr nur neues Material, neue Ankündigungen. Ich muss sagen, das ist geil, das ist richtig cool. Du wirst einfach nur die ganze Zeit bombardiert, kommst kaum hinterher, alles mitzuschreiben. Du weißt gar nicht, wie du mit deiner Gefühlslage klarkommst. Ob so, oh Gott, das war richtig geil, was kommt jetzt? Oh, es ist nicht so. Und dann im nächsten Moment kann schon wieder etwas kommen, was sich anspricht. Also, ich hab's geliebt.
Ja, aber sowas hast du ja immer noch. Also, du hast ja, das heißt ja nicht, dass es keine Pressekonferenzen mehr geben soll. Mir geht es einfach nur darum, dass du, jetzt statt einer Woche hast du jetzt 2 Monate mit immer wieder interessanten Kram. Und ich finde das persönlich, also für mich, so als Redakteur, der sich damit auseinandersetzt, ich sehe einfach nur ein Win-Win. Ich bekomme so mehr Zeit, ich habe mehr Zeit, mich mit den Themen zu beschäftigen, ich kann das auch sacken lassen, ich kann das mit Kollegen diskutieren, anstatt halt alles auf einmal so Stück für Stück für Stück, und irgendwann hast du auch eine Reizüberflutung. Ich erinnere mich nur an der E3, ich konnte irgendwann Spiele nicht mehr sehen. So, ich hatte einfach, es war einfach zu viel, und uns ging es allen so.
Ja, es ist ja auch, also es ist ein bisschen das Gamescom-Gefühl nach 3 Tagen.
Ja, so.
Da ist es ja ähnlich. Aber was meint ihr denn, meint ihr, dass das für die Zukunft vielleicht auch Auswirkungen hat? Also, dass das zukünftig häufiger so laufen wird und sich Publisher eben denken, ach, wir machen das halt irgendwann, wann wir Bock drauf haben und nicht in einer bestimmten Woche?
Der Trend ging ja schon generell in diese Richtung. Also, wir haben es ja schon bei Sony gesehen, mit ihrer Abstinenz auf der E3, die waren halt nicht da und denen war es auch recht egal. Die machen ihre eigenen Sachen. Blizzard macht ihre eigene Con, Riot hat ihre eigene Con, Warframe hat ihre eigene Con zum Beispiel, und das ist jetzt nicht eine der allergrößten Entwickler, und die haben auch ihre eigene Convention. Also ich kann mir vorstellen, dass diese eigenen Präsentationen dann auch irgendwie irgendwann selbst, also auf ihren eigenen Kanälen laufen, suchen sich einfach einen passenden Zeitpunkt raus und machen es dann halt auch.
Ey, für die 3 Veranstalter ist das schon echt schwierig, ne? Die müssen sich ja eigentlich irgendwie auch daran nochmal anpassen. So, und gucken, wie sie das dann lösen wollen nächstes Jahr. Also ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, ist ja jetzt auch nicht meine Aufgabe.
Nö, zum Glück nicht unsere Aufgabe.
Nee, da sind wir mal gespannt. Aber ich bin da noch hin und her gerissen, aber ich verstehe total deinen Standpunkt.
Aber vielleicht gibt es da mehr Chancen dann für kleinere Entwickler, dann sich dann auf der Gamescom, Games Convention, also Gamescom oder E3, sich dann da irgendwie zu präsentieren.
Was zumindest eine kleinere Ankündigung war das Remaster zu Kingdoms of Amalur. Das mit dem fantastischen Titel daherkommt, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning.
Klappt ihr den Trailer vom
Alten? Also, ich meine, wie weit gehen diese Titel eigentlich noch? So mit Remastered.
Warmastered, sag ich.
Warmastered ist auch gut. Bei Darksiders gab's doch auch so eine da war's.
Ja, das war ja Darksiders. Darksiders Warmastered.
Und Definitive Edition.
Reforged.
Auch sehr gut. Habt ihr einen Bezug zu Kingdoms of Amalur?
Gar nicht. Das sind ja ein Xbox 360-Titel gewesen, oder? Oder aus der Generation, der letzten Konsolengeneration, Echtzeitstrategie oder Rollen? Nee, Rollenspiel war das, ne? Nicht Echtzeit.
Yes, hast du das irgendwann mal gespielt oder so?
Ich habe damals die Demo, ich erinnere mich, auf der 360 gespielt. Aber war das auch nicht der Titel, der eine ganz tragische Geschichte hat, so mit den ganzen Entwicklern, die
nicht mehr bezahlt wurden.
Entwicklerstudio, das pleite gegangen ist.
Ja, genau.
Unter anderem auch das. Ich erinnere mich nur vage, ich habe da nie großen Bezug zu gehabt, weil es war, glaube ich, ein gutes Spiel, aber es wirkte auf mich sehr stark wie so ein wie so ein Skyrim-Klon oder wie so ein Elder Scrolls-Klon. Und ich bin generell nicht so der größte Elder Scrolls-Fan. Da gibt es viel, viel, viel größere bei uns in der Redaktion oder in unseren Reihen. Von daher habe ich solchen Spielen immer sehr gerne den anderen überlassen.
Das kommt auch nicht von irgendwoher, sondern der Game Designer hat tatsächlich bei Oblivion und Skyrim, nee, nicht Skyrim, sondern Morrowind und Oblivion mitgearbeitet. Das war der eine Game Designer und der zweite, das war total interessant, ich habe mich mal ein bisschen belesen zu Kingdoms of Amalur. Das war ein Ex-Baseball-Spieler, der dieses Spiel machen wollte. Kurt Schilling hieß der. Der hat 2006 das Studio Green Monster gegründet, das dann in 38 Studios umbenannt wurde, wegen seiner Trikotnummer. Völlig absurd. Und dann irgendwann wurde der Firmensitz verlagert, weil sie dann Kohle bekommen haben von dem jeweiligen Bundesstaat, weil der hat gesagt, ja, schafft mal irgendwie 450 Arbeitsplätze. Und dann haben die unter anderem mit diesem Geld so krasse Leute rangeholt, wie den Comiczeichner Todd McFarlane, der irgendwie Spawn gemacht hat und ein paar Spider-Man-Sachen auch. Und da sind schon ein paar fähige Leute irgendwie am Start.
Und sind die dann nicht irgendwann abgehauen mit dem Geld oder so?
Ja, da ist sau viel passiert. Also, das ist wirklich, da gibt richtige Intrigen da rundherum. Und wie gesagt, aus dieser Marke sollte, glaube ich, sogar ein MMORPG gemacht werden, wenn ich mich recht entsinne. Und da ging natürlich auch noch mal ein Haufen Kohle drauf. Und deswegen war das eine ganz tragische Geschichte für die ganzen Entwickler. Und ich frage mich jetzt auch, wer hat denn eigentlich diese
die Rechte?
Rechte.
Ich glaube, EA, das war ja von EA gepublished damals. Glaube, ja, stimmt. Nachdem sich THQ Anführungszeichen wieder erholt hat, zu THQ Nordic wurde, ist die Lizenz dann dort rüber gewandert.
Okay.
Oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Das ist jetzt alles nur Vermutung.
Weil das ist dann natürlich auch, also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber es ist so ein komisches Gefühl, wenn dann die eigentlichen Schaffer dieses Spiels gar nichts davon haben. Also das eigentliche Studio, die eigentlichen Leute, die dahinter stecken, weil das natürlich jetzt inzwischen 8 Jahre alt ist, dieses Spiel. Ja, die bekommen eigentlich von diesem Remaster gar nichts mehr.
Ein Jahr nach Skyrim erschienen, ne? Wenn es jetzt 2012 erschienen ist. Mhm. Schwierig. Also ganz schwierige Fußstapfen müssten sie damals treten, weil Skyrim war ja anscheinend, obwohl es verbuggt erschien, ist ja wirklich so das Nonplusultra in Richtung westlicher Rollenspiele. Und dann kommt jetzt so ein Kingdom of Amalur, das irgendwie keine Vergangenheit hat und jetzt mit dem Erstlingswerk dann sich beweisen muss. Also ich habe eben gerade auch im Chat gelesen, viele sagen gerade, ey, das ist ein gutes Action-Rollenspiel gewesen, ist aber unterm Radar gewesen. Klingt für mich jetzt auch noch so, weil ich habe danach irgendwie nichts mehr gehört.
Ja, das soll ja jetzt im Sommer kommen und ich ja, mal gucken, wenn das gute Kritiken bekommt und irgendwie gesagt wird, ja, ey, das ist tatsächlich ganz gut, hol das mal nach, dann werde ich da bestimmt doch noch mal reinschauen, wenn dann die Zeit da ist. Mhm. Ja, und dann ist ja auch ein Remaster ganz cool, wenn kaum Leute davon was gewusst haben und jetzt vielleicht dann noch mal das erleben können. Aber wie steht ihr denn, wenn ihr Kingdoms of Amalur, Alter, was ein sperriger Titel, nie gespielt habt, wie steht ihr zu Kirby's Space Program? Habt ihr da auf den zweiten Teil Bock?
Ist das nicht so ein mega Special Interest Titel, das ist halt auch wieder so richtig krass PC-nerdig.
Das ist super nerdig, ja.
Und
so ein Dennis Richtasker-Titel.
Und so, genau, das ist so ein richtiger Dennis-Titel.
Ja.
Ich fühle mich nicht qualifiziert genug, darüber irgendwas zu erzählen. Es ist immer so ein sehr spezieller Titel, vor dem ich sehr, sehr großen Respekt habe, mich aber persönlich nie rangewagt habe.
Habt ihr denn aber die ganze Geschichte gerade mitbekommen zu den Entwicklern und was da passiert ist mit Private Division und so weiter?
Nee, gar nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, als wir die Termine letztes Jahr für die Gamescom gemacht haben, da war es ja so ganz groß, ey Leute, wir dürfen hier nichts leaken, weil Kerbal Space Program angekündigt wird.
Und vor allem wo? Und,
ja, bei uns.
Ach krass, okay, stimmt. Ich hatte gedacht, du meinst bei denen dann.
Bei uns war's.
Ach krass, stimmt, das war bei uns.
Wir waren so die ersten Leute, die dann auch die Entwickler interviewen durften.
Und dann hast du dich für ein anderes Spiel entschieden, was du geleakt hast.
Ja, Gott, ich war's doch nicht.
Ja, du warst es nicht mal. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Weil ich fand es so interessant, ich hatte einen Termin bei Take-Two und dort wurde das vorgestellt, weil Private Division ja einen ein Tochterunternehmen von Take-Two ist. Also Take-Two ist halt der Mutterkonzern von 2K und von Rockstar Games, die ja irgendwie GTA und so weiter machen. Und ein weiterer Part ist eben Private Division, deswegen wurde das dort gezeigt. Und Private Division selbst hat aber nur die Publishing-Rechte zu dem Zeitpunkt gehabt an Kirby Space Program 2. Und hatten die irgendwann erworben, diese Publishing-Rechte. Entwickler war aber eigentlich Star Theory. Und Private Division kündigte allerdings in Dezember 2019 den Vertrag mit Star Theory, sodass die plötzlich dastanden ohne irgendwie großartig Kohle und ohne ja, ihre ganzen Leute bezahlen zu können und diese Entwicklung bezahlen zu können. Und letztendlich ging das dann so aus, dass sie bei LinkedIn Leute angeschrieben haben, also Private Division, beziehungsweise Take-Two,
okay,
Leute angeschrieben bei LinkedIn, ey, von dem Hauptentwicklerteam, wollt ihr nicht in einem neuen Studio dieses Spiel finalisieren? Und tatsächlich hat sich dann über die Hälfte der Entwickler haben sich dazu entschieden, auf das Angebot von Take-Two einzugehen. Und ja, letztendlich wird dieses Spiel jetzt noch finalisiert unter einem neuen Studio namens Intercept Games. Und das Ganze soll im Herbst 2021 kommen. Und anschließend kam auch noch ein Bericht raus von Jason Schreier, der jetzt bei Bloomberg ist, der dann halt rausgefunden hat, dass Take-Two Star Theory sogar richtig aufkaufen wollte, aber anscheinend die ganzen Vertragsbedingungen relativ schlecht waren und deswegen das Studio sich dagegen entschieden hat. Letztendlich sind jetzt trotzdem die Hälfte der, oder über die Hälfte der Entwickler eben bei Take-Two. Ich finde das total interessant. Es ist irgendwie hat so einen faden Beigeschmack, das Ganze.
Alter, das ist einfach ein Bitch-Move.
Ja. Das
ist richtig, richtig schlimm. Vor allem, wenn du halt schon die Übernahme irgendwie so gewollt hast und angekurbelt hast, da nicht mehr weitergekommen bist und das dann einfach ganz schlecht über die Hintertür dann machst, ist halt überhaupt, wirft überhaupt kein gutes Licht auf Take-Two und tut mir halt für die Entwickler vor allem leid, weil sie halt ihre Unabhängigkeit verlieren und ihr Spiel dann zwar trotzdem fertig machen, aber zu welchem Preis dann? Und das ist halt schade, das ist so eine typische Story, die man in der Gaming-Industrie halt immer wieder hört.
Und passt mal auf, wie diese LinkedIn, diese Beschreibung aussah. Und zwar hat der Executive Producer die angeschrieben mit dem Wortlaut: Es war eine sehr schwierige Entscheidung für uns, aber es wurde notwendig, nachdem wir fühlten, dass die geschäftlichen Umstände der Entwicklung, Ausführung und Integrität des Spiels schaden könnten. Deswegen legen wir euch nahe, euch für eine Position bei uns zu bewerben. Wir bieten ein Vergütungspaket mit einem Beitrittsbonus, ausgezeichnetem Gehalt, Bonusberechtigung und weiteren Vorteilen. So sah die LinkedIn-Einladung aus zu der Bewerbung. Und das ist irgendwie nicht so der feinste
Move. Kriegst die Firma nicht, kriegst die Leute. Das ist
ja, letztendlich haben sie über die Hälfte bekommen. Ja. Und trotzdem wird's dann noch finalisiert. Ich meine, das Produkt selbst, klar, das kannst du jetzt nicht, also in der Rezension kannst du sowas nicht mit reinschreiben, großartig. Nein,
überhaupt nicht.
Aber dieser Move an sich, businesstechnisch, ist jetzt nicht der feinste. Und das Problem an dem Ganzen war auch, dass Star Theory eigentlich neue Publisher suchen wollten, und zwar auf der GDC 2020, aber die fand ja nun nicht statt, wegen Corona. Und das ist letztendlich eins der Fälle, wie so ein Studio kaputt gegangen ist, auch durch Corona. Und das ist auch so echt eine traurige Geschichte daran. Ja. Wollen wir mal zu schönen Themen kommen?
Elias. Komm.
Mann, mir sehr, sehr. Das bleibt einem anderes übrig, als das halt anzusprechen und solche Geschichten an das Licht zu bringen, damit nicht nur Konsumenten Bescheid wissen, sondern auch die Industrie und dass das halt einfach nicht geil ist. Und
ja.
Ich hoffe, dass sich in der Richtung noch was Positives tut, bin da aber ein bisschen skeptisch und hoffe einfach, dass das den Entwicklern einfach gut geht, weil ich kann mir vorstellen, du arbeitest jahrelang an deinem Spiel und versuchst mit dem Spiel auch das Studio voranzubringen und dann wird halt einfach über die Hintertür so das Studio zerschlagen. Boah, das muss sich grauenhaft anfühlen.
Total.
Darf ich kurz vielleicht mal auf meinem Handy schauen, warum gerade im Chat die ganze Zeit Bloodborne geschrieben wird? Nicht, dass ja jetzt irgendwann jetzt bei uns live in der Sendung irgendwas angekündigt wurde und wir nicht mitbekommen.
Ihr könnt, naja, vielleicht wurde aber auch einfach der PS5-Stream angekündigt, jetzt offiziell am 11. Juni. Und vielleicht schreien die Leute auch, ey, da kommt vielleicht Bloodborne 2.
Naja, also die Gerüchte waren ja bisher immer so Bloodborne Remastered für PS5 und nochmal für PC, aber das sind alles nur Gerüchte.
Also. Ja, so wie es auch ein Demon's Souls Remaster.
Das wäre ja natürlich attraktiver als jetzt ein Bloodborne, weil ein Bloodborne ein Spiel der aktuellen Generation ist.
Sieht halt immer noch, also sieht ja hübsch aus, kannst ja nicht meckern so.
Ja, nochmal ein 60 FPS.
Macht ja gar keinen Sinn.
Ja, deswegen wundert es mich, warum die jetzt die ganze Zeit Bloodborne schreiben.
Ja, check das auf jeden Fall.
Ich check das mal ganz kurz.
Aber mich würde es wundern tatsächlich, wenn das von denen kommen würde, weil die ja eigentlich mit Elden Ring voll beschäftigt sein dürften. Und ich denken würde, dass das nächste Ding erstmal ist von From Software. Aber gab ja auch das Gerücht, dass hier, wie heißen die, Bluepoint Games?
Ja,
dass die das Remake oder Remaster machen zu Demon's Souls. Aber das werden wir hoffentlich am Donnerstag dann, wenn es denn am Donnerstag stattfindet, erfahren.
Das wäre mein Tipp, dass Demon's Souls von Bluepoint kommt und dass From Software auch, glaube ich, so erste krasse Szenen zu Elden Ring zeigt, dass man vielleicht sogar PS5-Material sieht. Ich gehe nämlich davon aus, also, dass das Cross-Gen sein wird. Es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, was so das Timing angeht. weil ich nicht glaube, also wenn es rauskommt, dann kommt es Ende des Jahres oder nächstes Jahr raus. Und bis dahin sind die Konsolen, die neuen, schon draußen. Und das würde aus geschäftlicher Sicht nur Sinn machen, wenn das für beide Konsolen dann rauskommt. Also sowohl für die PS4, Xbox 360, Xbox One, als auch Xbox Series X und PS5.
Mhm. Hast du was rausgefunden? Ich habe also jetzt auf Social Media, auf Twitter habe ich jetzt nichts gesehen. Ihr könnt mir natürlich auch direkt schreiben. Oder unter unserem Hashtag, Hashtag GameTalk, schreibt ihr jetzt mal den Grund, weshalb ihr jetzt gerade alle Bloodborne schreit. Das wäre natürlich sehr hilfreich.
Also ich habe gerade das Internet gescannt und auch nichts gefunden. Ich glaube nur, es geht darum, dass diese PS5, das ist Reveal, jetzt nochmal aufkeimt. Mhm. Und dementsprechend Bloodborne immer wieder so Teil dieser ganzen Geschichte ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Rahmen dieser PS5 Streams, dass da auch Bloodborne 2 angekündigt wird. Also das fände ich viel naheliegender.
Wäre auch interessanter, theoretisch, finde ich. Also ich find's gut, wenn jetzt gesagt wird, ey, Bloodborne kommt jetzt nochmal geportet, nochmal in 60 FPS mit weiteren DLCs, weil es wurde ja auch schon gedatamined, dass da einige Bosse, die zum Beispiel nicht im Hauptspiel erschienen sind, jetzt noch mit so die Complete Edition erscheint für PC und PS5. Ist okay, finde ich jetzt nicht wirklich den Brüller, aber Bloodborne 2 nochmal anzukündigen oder generell anzukündigen, wäre attraktiver.
Stell dir mal vor, das wäre so ein krasses Triple von From Software, wenn sie zum einen das Bloodborne Remaster ankündigen, dann Bloodborne 2 und Elden Ring was zeigen.
Hey, wie groß ist denn das Team?
Das ist heftig. Die sind inzwischen richtig groß, hatte ich irgendwann mal gelesen. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt parallel wirklich auch was machen, das werden wir dann, wie gesagt, erfahren. Mhm. Aber naja, wenn man, also von den Gerüchten, die es bei Elden Ring gab, würde das ja wirklich auch wieder ein richtig großes Spiel
sein. Das hattest du ja auch bei Dark Souls, dass Dark Souls 2 und Dark Souls 3 parallel entwickelt wurden. Also dass Miyazaki nicht an Teil 2 gearbeitet hat, aber dafür an Teil 3. Also von der Größe her könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Bleibt halt abzuwarten, ob das denn wirklich der Fall sein wird oder nicht.
So ein Tausendsasser, dieser Hayao Miyazaki. Ne?
Das ist echt, der kann alles, der Mann. bevor wir über die Spiele sprechen, die wir zuletzt gespielt haben, würde ich euch mal noch gerne einen Trailer zeigen, der mir irgendwo in irgendeinem Subreddit oder so aufgetaucht ist, zu dem ich gerne mal eure Meinung hören würde.
Ich fand's. Der Trailer war der Hammer, als ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Und zwar ist das ganze Craftopia.
Craftopia.
Und da ist alles drin, um es mal schon mal zu sagen.
Also es ist.
Erst denkt man direkt natürlich an Zelda.
Ja, weil der Hauptcharakter sieht schon aus wie Zelda. Nicht Link, sondern wie Zelda. Ah, okay, da ist so ein bisschen. Ah, Harvest Moon haben wir, okay.
Guck mal, da ist der Dune-Wurm.
Ja, Akira.
Was. Haben die sich einfach so Assets aus unterschiedlichen Spielen genommen und die da reingeknallt? Oder?
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Parodiespiel. Pokémon, da ist eine Giraffe, das ist die Giraffe aus Last of Us wahrscheinlich.
Aber meint ihr, es ist wirklich ein Spiel?
Habe ich das gerade richtig gesehen und war das ein random Elefant?
Ja, why not? Why not, ihr?
Das ist ein Krokodil. Das sind mehrere Krokodile.
Aber meint ihr, das ist so ein Rip-Off. Aber meint ihr, dass das wirklich ein Spiel ist oder dass es nur so ein Showcase als Gag ist? Das kann doch nicht wirklich irgendwie in ein Spiel.
Ich glaube,
ja, genau.
Ja, ich glaube, es ist ein richtiges Spiel, aber es ist halt so ein Parodie-Game.
Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Bock.
Ey, ich habe mega Bock drauf. Guck jetzt mal nach Harvest Moon.
Ja, da ist alles drin, was man mag, halt irgendwie.
Ja. Du kannst craften, du kannst Sachen bauen. Es ist. Du kannst Stände bauen, guck mal, das wird mein neues Animal Crossing. Du kannst dir so eine Fabrik bauen, ganz im Ernst, Hamsterräder.
Ist das ein Fuchs in einem Hamsterrad?
Ja, und guck, ein Fluggerät. Ein Panzer. Fuchs. SSX.
Ist das Crimson. Pilot Wings?
Ja. Ist das dieses Metaverse? Das
ist dieses Metaverse.
Ja, völlig absurd. Ich weiß nicht, ich kannte das Studio nicht. Ich weiß nicht, also es soll dieses Jahr angeblich noch kommen. Mehr weiß man dazu gar nicht. Es ist einfach völlig weird.
Ich finde, es sieht super aus.
Ja, wir waren mal eine spaßige Nummer.
Craftopia.
Spielen wir alle.
Ja. Wenn es ein Multiplayer hat, count me in.
Also, Knaller durchgenommen, angekündigt von euch beiden.
Da wurde eine Rakete gestartet. Da wurde eben gerade eine Rakete gestartet.
Craftopia Nuzlocke. gut, Freunde.
Was habt ihr denn sonst so gespielt? Habt ihr irgendwas gespielt die letzten Tage?
Ja.
Was Neues, was Altes, was Blaues, was Gebrauchtes?
Ich muss sagen, wollt ihr erst was Neues hören? Weil dann seid ihr bei mir auf jeden Fall falsch, weil irgendwie mich interessieren die neuen Spiele, die rausgekommen sind, nicht so sehr. Gerade auch, weil ich das Gefühl habe, dass viele, ich muss jetzt vorsichtig sein, aber viele so einiges so austauschbar ist. Also ich rede von sowas wie, wie hieß es, Crucible?
Crucible.
Und naja, also das ist ja der Shooter, der Team-Shooter von Amazon. Und anfangs hatten sie wohl 10.000 Spieler zeitgleich und jetzt sind es nur noch so 800 ungefähr. Und sie haben zwei Drittel des Spiels, zwei Modi aus dem Spiel, erstmal rausgenommen, damit sie sich fokussieren auf das Hauptspiel, was ja schon kein guter Start ist. Und dann ist parallel irgendwie auch Valorant da und ich kann die auch gar nicht alle richtig unterscheiden. Und ich weiß aber auch gar nicht, woran es bei Valorant so richtig liegt, warum das jetzt nicht so durch die Decke geht unbedingt.
Das Ding geht gerade wirklich durch die Decke.
Geht es?
Ja, es geht durch die Decke, weil es vorher nur als Twitch-Drop verfügbar war.
Ach, okay.
Also du hast, nicht jeder hatte Beta-Zugang für Valorant bekommen, sondern man musste sehr viele Twitch-Streams sich anschauen von verschiedenen Leuten, die das Spiel hatten.
Ja.
Und irgendwann hat man dann einen Key gedroppt bekommen und dann hatte man die Möglichkeit gehabt, es zu spielen. Mittlerweile ist es erschienen, aber vorher war es halt nicht so einfach möglich, es zu spielen.
Ah, verstehe, okay.
Und Crucible, muss ich sagen, ich glaube, es erleidet das gleiche Schicksal so wie Bleeding Edge. Jetzt fragen sich alle Leute, was ist Bleeding Edge? Das ist halt Dead on Arrival das Spiel gewesen. Das ist auch so ein Team-Shooter, Team-Action-Game gewesen, wie optisch würde ich sagen Overwatch.
Mhm.
Aber ist irgendwie ganz schön untergegangen, weil die Charaktere, muss ich sagen, die sind auch sehr hässlich. Das Gameplay hat mir auch nicht so richtig gefallen. Es wirkte nicht rund. Also, Elias, kannst du dich noch dran erinnern? Das wurde auch letztes Jahr auf der E3 angekündigt, Bleeding Edge.
Ja, ja klar. Weißt du, wann das rausgekommen ist?
Es ist, glaube ich, vor 2-3 Monaten. Es ist während des Lockdowns erschienen.
Ich habe vor 2-3 Tagen habe ich ein Angebot gesehen, dass das für 10 Euro verramscht wird mittlerweile.
Alter.
Es ist so wie Battleborn damals.
Es tut mir in der Seele weh, aber es war, wie du es gerade sagtest, wird. Es ist halt so ein Ding gewesen, es ist angekommen und es war im Grunde eigentlich auch schon durch.
Ja.
Und da würde theoretisch nur noch helfen, dass sie halt ein fettes Update nochmal liefern und versuchen daran zu arbeiten. Aber ich habe irgendwie so ganz komische, wie heißt das Spiel von Cliffy B nochmal?
Lawbreakers, wollte ich gerade sagen. Ey, kennst du noch dieses Spiel, was wir damals immer gemacht haben? Okay, gucken wir erstmal auf Steam. Wie viele Spieler gibt es gerade bei Lawbreakers?
Boah, ey, das war richtig gemein.
Aber Freunde, jetzt. Kennt ihr noch Battleborn?
Hab ich auch eben gerade erwähnt. Battleborn war ja auch das Problem.
Lawbreakers und
Battleborn ist halt ein Monat vor Overwatch erschienen. Da hatten es irgendwie alle noch gerade gespielt. Das fanden alle witzig irgendwie. Meinten so, ja, das ist gar nicht so schlecht.
Alter.
Auch gesagt, dass es eine Alternative für MOBA ist, weil es sich ein bisschen MOBA-mäßig gespielt hat. Und ich kann mich daran erinnern, als Overwatch erschienen ist, haben wir das Spiel dann für 5 Euro geholt. Also nicht Overwatch, sondern Battleborn.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, jetzt noch mal zu Bleeding Edge, dass da gab es ja eine Beta.
Mhm.
Und dann hat dieses Spiel irgendwie so kurz so einen Buzz. Ne? Auf Twitter und so, alle schreiben, ja, ist irgendwie ganz nett, dies und das. Und dann war es das eigentlich schon. Also dann war es eigentlich schon durch und niemand redet zum Release mehr über das Spiel. Und mir tut es auch weh, weil es Ninja Theory ist und die einfach ein geiles Studio sind. Aber ja, angeblich wollten sie das Spiel ja selbst machen. Es war ja jetzt kein Auftrag von Microsoft oder so, sondern angeblich hatten sie selbst Bock drauf, aber leider nicht erfolgreich.
Ich kann mir Microsoft so richtig vorstellen. Microsoft sieht da sehr und sagt, hab's dir doch gesagt.
Ey, dafür machen sie jetzt Hellblade 2.
Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss ausprobieren, man muss auf die Schnauze fallen, um dann vielleicht besser zu werden. Und wenn das dadurch passiert, finde ich das vollkommen in Ordnung. Es ist
auch ein bisschen, du so leicht, du hast keine 50 Millionen Euro
investiert. Ich wollte gerade sagen, aber leider ist dafür sehr viel Geld reingeflossen und wahrscheinlich müssten vielleicht einige Leute entlassen werden nach dem Projekt, weil das Spiel wahrscheinlich weiter supportet wird. Wird das Spiel weiter supportet, kann ich mir vorstellen, okay, na gut, dann müssen wir jetzt noch ein paar DLC-Charaktere raushauen, ein paar Maps raushauen, aber wenn jetzt Leute sagen, ey, das ist im Game Pass und selbst Leute, die einen Game Pass haben, spielen es nicht.
Ja. Aber ich mache mir bei Ninja Theory keine Sorgen. Die waren ja bei Hellblade 1 nur so 20 bis 30 Leute. Und so groß war ja das Studio nicht, was Microsoft dann übernommen hat. Wird natürlich eine ordentliche Summe gewesen sein, aber die Menschen an sich, die werden sich jetzt wahrscheinlich nicht, gerade in Bezug auf Hellblade, wird sich das Team hoffentlich nicht verkleinern. Was ich damit sagen wollte, ist nur, und demnächst kommt zum Beispiel sowas wie Disintegration, auch wieder so ein Team-Shooter.
Ah, ja, das ist von dieses den ehemaligen Halo-Entwicklern.
Exakt. Und wo ich auch so denke, Alter, das ist alles irgendwie so eine wahre, man muss da immer vorsichtig sein, ne? Erstmal gucken, wie es wird und so. Aber es ist für mich so, hat keine Aufmerksamkeit für mich.
Es wirkt
hat kein Interesse weg.
Nicht mehr es wirkt für mich auch ein bisschen seelenlos. Es hat zwar diese gute Idee mit, dass du diesen einen Charakter, diesen Gleiter steuerst, direkt. Und dann hast du noch indirekt deine Bodeneinheiten, die du dann an verschiedenen Stellen hinschickst und die dann zum Angreifen lässt. Das hat so ein bisschen so eine Mischung aus Shooter, so Full Spectrum Warrior, falls ihr es noch kennt, dieses Anführungszeichen, Military-Strategiespiel, wo du die Leute Deckung, Angreif und so weiter. Das
ja.
Brothers in Arms in etwa.
Okay, und ja, und so zeitgleich finden halt oder werden halt natürlich haufenweise Remakes und Remasters veröffentlicht. Hm. Darunter ja auch sowas wie Borderlands und Bioshock und anderen Spielen, die ich halt schon kenne. Deswegen habe ich ältere Spiele gespielt. Aber bevor ich dazu was sage, würde mich mal interessieren, wird, weil ich weiß, dass du es gespielt hast. Wie ist denn Bioshock?
Oh, Bioshock.
Auf der Switch hast du es gespielt?
Genau, ich habe es auf der Switch jetzt gespielt. Ich hatte es damals auch zum Launch gespielt. Bioshock Infinite 2013. Ist das ja schon erschienen? Im Sommer, glaube ich. Genau. Und ich war erstmal total überrascht, wie gut das Spiel aussieht. Weil, okay, klar, Xbox 360-Spiel geportet für die Switch ist jetzt nichts mehr Besonderes, wenn man bedenkt, dass ein Witcher mittlerweile auch auf der Switch läuft. Aber trotzdem fand ich, sah das Spiel richtig gut aus für Switch-Verhältnisse. Ich kann mir vorstellen, die PS4-Fassung, die ich auch habe, aber glaube ich nicht gespielt habe. Nee, ich habe die nicht gespielt. Sieht natürlich besser aus, läuft flüssiger, das läuft mit 30 FPS, aber es ist erstaunlich gut. Also es macht Spaß, es ist, da sind alle DLCs dabei, es wurde jetzt nichts gekürzt. Es ist halt Bioshock, wie man es kennt, nur für Nintendo Switch jetzt und 30 FPS. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Xbox 360 damals mehrere FPS hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass die Portfassung jetzt für die großen, also die aktuellen Konsolen und für PC besser läuft. Mhm. Ja. Und ihr macht nichts falsch, wenn ihr jetzt Bock habt, einfach Bioshock on the go zu spielen.
On the flow,
on the fly. Mann, ich hab's nicht herausgefunden, ja.
On the Flow ist aber auch nicht verkehrt.
Ich sollte aufhören, Anglizismen zu benutzen.
und hast du sonst noch andere Remaster? Ach, natürlich, du hast noch Command & Conquer.
Ich habe Command & Conquer Remastered gespielt. Das hat Simon ja heute ein paar Stunden lang gespielt. Also, meine Liebe für Command & Conquer ist groß, aber für die ersten beiden Command & Conquer ist es auch so, ja, es ist wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch das allererste RTS gewesen, Real-Time-Strategy-Game. Es ist alt. Und es hat sich nicht viel geändert. Optisch ist es noch mal aufpoliert, es ist schön, aber die Charaktere bewegen sich noch so stockend wie damals. Und Echtzeitstrategie hat sich in den letzten über 20, 25 Jahren schön weiterentwickelt. Man hat verschiedene Hotkeys, man kann Einheiten irgendwie gruppieren und so weiter. Diese neuen Komfortfunktionen, die gibt es alle nicht. Es ist das alte Command & Conquer, wie man es kennt, jetzt nur noch verschönert. Auf Leertaste könnt ihr dann immer zwischen Legacy und Originalgame wechseln. Man kann näher ranzoomen, wenn man jetzt die neue Version spielt. Die haben den Soundtrack nochmal neu komponiert, aber man kann auch den alten Soundtrack hören. Aber was ich interessanter finde, ist, dass man die Cutscenes, die man damals gesehen hat, jetzt nochmal in Anführungszeichen HD sieht. Also die haben die alten Sequenzen mit irgendeiner KI so hochgerendert, dass man es heutzutage sehen kann. Weil wenn man jetzt,
absurd, wie die das gemacht haben.
Zum einen das, und es gab noch ein Video, wie dann Entwickler und Leute dann irgendwie durch halb Amerika gereist sind, um an die alten Archive ranzukommen, wie das damals aufgenommen wurde. Deswegen, nach jeder erfüllten Mission gibt es dann Videos wie Making of oder Behind the Scenes oder Bloopers und so weiter. Das finde ich ganz nett. 20 €, theoretisch 2 Spiele. Es ist ein altes Spiel. Wer jetzt sagt, ey, ich habe noch nie ein RTS gespielt, ich möchte jetzt was spielen, schwierig. Aber Leute, die jetzt sagen, ey, ich habe Command & Conquer 1, also Tiberium Konflikt und Alarmstufe Rot 1 damals so geliebt, aber ich kann mir die alte Optik nicht mehr geben. Ich kenne es von damals und möchte es noch mal schauen. Ist ein No-Brainer. Schnappt es euch, spielt und habt Spaß.
Sind die Videos heutzutage dann nicht richtig geiler Trash?
Mega Trash. Es war schon immer Trash. Und bei der aktuellen Fassung, also früher war es halt so, dass die USK ein bisschen strenger war. Das waren keine Soldaten, die man losgeschickt hat, sondern Cyborgs. Und das war in den Zwischensequenzen ja auch so, dass dann immer über Einheiten gesprochen werden, die dann aus Metall bestehen. Also Cyborg-Einheiten sind hier und da. In der neuen Fassung sprechen sie immer noch darüber. Und in der englischen Fassung, die jetzt auch verfügbar ist, reden sie natürlich über normale Soldaten und Einheiten. Deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Panzer oder mit einem Sammler Soldaten überfährt, hört man nicht mehr so ein Knirschen, sondern ist es oder Leute, die zerquetscht werden.
Wie nochmal? Danke.
Das wolltest du hören, ne? Und auch die Zwischensequenzen sind jetzt mittlerweile ungekürzt. Die deutsche Version war damals gekürzt, weil in Alarmstufe Rot war es halt so, dass Albert Einstein in die Vergangenheit gereist ist, um den Zweiten Weltkrieg zu verhindern.
Oh yeah.
Und hat Adolf Hitler die Hand gegeben, damit er dann sich auflöst und der Zweite Weltkrieg nicht stattfinden kann.
Natürlich.
Das haben sie rausgeschnitten.
Och.
Damals. Das sieht man mittlerweile.
Krass. Und das ist dann aber auch, ja klar, deutsch vertont.
Das ist auch deutsch vertont. Aber die Sequenz damals kann ich nicht erinnern, weil ich jetzt das Spiel auf Englisch gespielt habe. Es ist sehr trashig, aber es macht Spaß.
Kann man machen, cool.
Ich wünsche mir mehr. Ich wünschte, dass jetzt EA sagt, okay, die Leute haben immer noch Bock auf Command & Conquer. Jetzt geben wir ihnen ein echtes, richtiges, neues Command & Conquer. Tiberium Twilight ist für mich kein echtes Command & Conquer.
Statement. Ja. Yes. Hey. Yes, was hast du zuletzt gezockt?
Oh, wie
gezockt?
Oh, was? Oh nein.
Spiele? Was?
Oh, warte. Dürfen wir darüber reden?
So, ich habe euch gerade nicht gehört, weil ihr kurz weg wart. Was war?
Wir wollen wissen, was du das letzte Mal gespielt hast. Und die Frage ist, dürfen wir darüber reden? Oder dürfen wir sagen, was du spielst?
Natürlich, ich habe The Last of Us Part 2 sehr lange
gespielt. Ich hasse dich!
Tage. Und ich meine, ich kann leider noch nicht so viel zu sagen, bis auf die Tatsache, dass wir, ich glaube, am Freitag relativ früh einen Review-Talk auf dem Sender und bei uns auf dem Gaming-Kanal haben. Ich bin fast durch, mir fehlt nicht mehr viel. Und mal jetzt mal so ganz unter uns, jetzt nur wir drei.
Okay, Zuschauer hört weg.
Das ist ein richtig gutes Spiel. Das ist halt wirklich ein richtig gutes Spiel.
Okay, habt ihr es vielleicht nicht gehört?
Eine wichtigste Frage, kann man die PS Vita benutzen?
Die dort liegt? Dazu kann ich nichts sagen.
Ah, Mann, ey.
Es ist, ich habe sehr, sehr viele Gedanken zu dem Spiel und das, was man bisher so gesehen hat, das und dieser Ersteindruck, den man so von dem Spiel gesehen hat, der bestätigt sich auf jeden Fall, ohne zu viel Werten dazu zu sagen. Aber wie gesagt, Ende der Woche, ich glaube Freitag ist es soweit, da werden wir in aller Ausführlichkeit über dieses Spiel sprechen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr, wenn ihr es auch dann endlich spielen könnt, weil dieses Spiel verlangt ein Nachspiel.
Kannst du schon was zur Spielzeit sagen? Das auch nicht wahrscheinlich.
Nein.
Okay.
Geil, aber das ist ja eine.
Nächste Woche kommt es, ne?
Aber das wäre ja eine Premiere auch, wenn wir einen Review-Talk und ein Nachspiel haben zu einem Spiel.
Haben wir eigentlich zu Death Stranding mittlerweile ein Nachspiel gehabt?
Nee, aber einen Review-Talk, ne?
Ein Review-Talk haben wir, ne? Du bist bei jedem Sony-Titel dabei. Müssen wir uns mal drum kümmern.
Jetzt bin ich ein jetzt bin ich ein Nintendo-Fanboy, jetzt bin ich ein Sony-Fanboy. Was kommt als nächstes?
Microsoft.
Wenn das Halo rauskommt, dann bin ich bei Microsoft.
Halo. Ich sehe schon, Elias spielt wieder Halo als erstes.
Und Halo 2 ist auch der erste wieder. Ja, ich sehe es auch.
Man kennt ihn doch, Halo Elias. Man nennt ihn noch Master Alawi.
Na ja. Gut.
Ja, sind wir gespannt.
Ich freu mich auf jeden Fall, wenn wir gemeinsam darüber sprechen können. Das wird, glaube ich, für sehr viel Gesprächsstoff sorgen. Ich freue mich sehr drauf.
Ich freue mich auch sehr.
Ich bin derbe gespannt. Also wirklich, jetzt für die letzten Tage vor Release, ne, da geht wirklich mein Hype-Pegel immer höher. Muss ich ehrlich sagen, weil ich bin ja nie großer Fan von dem Gameplay an sich gewesen. Aber was Charaktere, Storytelling und die Geschichte an sich angeht, ist natürlich überragend. Und da erwarte ich auch sehr viel bei Last of Us 2. Aber ich habe ein bisschen die Erwartungshaltung geschürt wegen dem Gameplay eben. Aber jetzt die letzten Tage, Alter, geht das immer höher.
Es geht mir ähnlich. Bei mir war es halt so, ja, Last of Us 2 wird angekündigt. Wird ewig dauern, bis es kommt. Wir stehen jetzt eineinhalb Wochen oder eine Woche vor Release. Und so langsam kommt auch der Hype. Und mich war so, Last of Us 2, ich habe Bock auf Ghost of Tsushima und so. Im Moment denke ich auch so, Last of Us 2 sieht schon sehr attraktiv aus, ne?
Ey, Iris, ich hab endlich mal Beyond Good and Evil gespielt. Und ich weiß, dass du das ja liebst. Und ich hab das ja nie gespielt. Und das ging völlig an mir vorbei damals. Und glücklicherweise kann man das ja spielen auf der Xbox One beispielsweise. Alter, wie gut ist dieses Spiel denn bitte? Das ist ja nach wie vor richtig gut. Nee, ich hatte das irgendwann mal vor einem Jahr oder so für 5 € oder so gekauft. Und natürlich ist das jetzt nicht das krasseste Gameplay oder so, weil die Kämpfe relativ einfach sind, aber die Geschichte, da geht's ja auch wirklich total viel um investigativen Journalismus, wenn man so will, und Fake News und sowas. und auch diese Fotomechanik ist so cool. Das ist halt vor irgendwelchen Fotomodi und so gewesen, weißt du? Und das Spiel ist ja von 2003 und trotzdem ist das gut gealtert, weil ich auch sagen muss, dass dieser Stil immer noch heute funktioniert, weil einfach die Charakter-Designs so cool sind und die Charaktere so cool miteinander agieren und auch, Alter, wie gut ist die Synchro damals gewesen? Ich meine, es war 2003. Oh,
ja. Die Deutsche vor allem,
ja? Ja, ich spiel's halt auf Deutsch. Und wow, also wirklich, die haben ja so viel Mühe sich gegeben. Dazu dann auch noch die Mucke, die richtig, richtig schön ist. Das Gameplay, also, wie gesagt, ist jetzt nicht das tiefste Gameplay, aber auf jeden Fall ein sehr vielfältiges, weil du ständig was anderes machst, weil du eine total coole, spannende Welt hast, aus der jetzt im zweiten Teil auch noch mehr gemacht wird. Also aus dem Universum ja sogar. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, wie cool dieses Spiel eigentlich ist. Außer, bis du dann irgendwann mal davon geschwärmt hast und ich dachte, ja, okay, dann spiele ich jetzt halt irgendwann mal.
Er hat nicht dazu geschwärmt. Er hat dazu geweint.
Er hat dazu geweint sogar.
Also ich würde auf jeden Fall Beyond Good and Evil als einer meiner absoluten Lieblingsspiele betiteln. das war für mich auch eine richtige Offenbarung, dieser Fotomodus, den du erwähnt hast. Das war für mich der allererste Fotomodus, wo du halt nicht wie bei Pokémon Snap zum Beispiel so auf Schienen läufst, sondern dort ist eine echte Kamera und du konntest dir selbst so die Komposition der Bilder und so aussuchen. Und je nachdem, wie du die Bilder geschossen hast, hast du halt verschiedene Credits bekommen. Also musstest du dir immer Mühe geben, dass du geile Fotos schießt. Du warst halt Journalistin und hast halt Bilder für Magazine oder so geschossen. Und ey, die Story ist geil, die Charaktere sind schön. Dieses Spiel hat einen so großen Platz in meinem Herzen. Und deswegen bin ich damals halt auch so steil gegangen, als Beyond Good & Evil 2 angekündigt wurde. Weil das eben so ein Sequel war, das Ewigkeiten immer wieder besprochen wurde. Es gab immer wieder Gerüchte. Es gab mal so ein CGI-Trailer, der dann auch irgendwann verworfen wurde. Irgendwann hieß es, okay, es ist eingestellt. Und dann hieß es, okay, vielleicht arbeitet man doch daran. Und als dann dieser eine Moment kommt, ist der Druck von, keine Ahnung, mindestens 4, 5 Jahren einfach von einem abgefallen. Und man hat sich gefreut, Alter, es geht endlich in diesem wunderschönen Universum weiter. Und deswegen, sie haben ja jetzt ein komplett neues Konzept und versuchen das Spiel so ein bisschen anders zu machen, viel, viel, viel größer. Mhm. Deswegen, jeder ist so ein bisschen skeptisch und guckt so ein bisschen argwöhnisch. Aber ganz im Ernst, wenn die mir die Charaktere geben, die sie im Erstlingswerk auch so inszeniert haben, wenn sie mir die so ähnlich wiedergeben können, wenn sie mir die Welt, wenn sie noch größer und reicher machen können, dann, ey, ich freue mich da einfach mega drauf. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass das zu viel, zu üppig wird, so ein bisschen MMO-Charakter haben wird, weil ich keine Ahnung, ich glaube, in meinen Lebzeiten werde ich mich nie in ein MMO wirklich reinfuchsen wollen. Ich will nicht zu viel Zeit in ein MMO verbringen, weil das dann könnte ich nichts anderes mehr machen. Und dafür habe ich große Sorge. Es gibt so viele Leute, die einfach Bock auf MMOs haben, aber es ist nicht einfach meine Art Spiel. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das so in die Richtung geht. Aber warte, beobachte und freue mich vorsichtig.
Ja, ey, ich freue mich da auch riesig drauf. Und ich hoffe so sehr, dass sie es durchziehen. Aber was ja eigentlich dafür spricht, ist, dass sie dafür einfach eine eigene Engine gebastelt haben. Und ich glaube, du nimmst nicht so viel Geld für eine eigene Engine in die Hand, wenn du das Spiel dann nicht letztendlich wirklich umsetzen willst. Und Michel Ancel ist einfach ein fucking kreativer Typ. Und ich hoffe einfach, dass er sich da austoben darf. Und dass wir da, dass die auch trotzdem nicht zu groß werden, auch wenn das sehr ambitioniert klingt, sondern sich eben auf die Charaktere fokussieren. Und ja, mal gucken, wann es kommt. Ich kann auch noch bis 2023 warten, ist auch okay für mich.
Wollen wir mal in das gecancelte Beyond Good & Evil 2 Footage reinschauen von vor 11 Jahren? Ja. Weil
das war richtig schmerzhaft.
Das sah so für mich ein bisschen aus wie Mirror's Edge. Beziehungsweise Half-Life 2 nur mit sehr vielen Parkour-Einlagen. Ja. Sie rennt ja vor der Polizei weg wie Gordon Freeman in Half-Life 2.
Und ey, das sah damals so geil aus. Der Kopf ist dir weggepustet.
Ich würde das heute noch spielen.
Die Kamera ist auch geil. Da in der Sequenz.
Ich würde das heute noch spielen. Sieht einfach wie ein Uncharted aus, auch zum Teil.
Ey, das war einfach nur crazy. Ich freue mich da jetzt einfach. Jetzt habe ich wieder Bock auf Beyond Good & Evil.
Und das ist nicht mal das Spiel, was wir bekommen.
Ey, ich meine, das Ding
ist das gecancelte.
Ich meine, der erste Teil, der ist auch nicht so lang, ne? Ich hab's am Wochenende jetzt durchgespielt. 8 bis 10 Stunden oder so gebraucht. So lang ist das gar nicht. Da kommt natürlich drauf an, wie viel du noch so machst, halt mit irgendwie Fotografieren und so. Aber das geht relativ fix. Also, da kann man jederzeit spielen. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Das funktioniert nach wie vor. Und ist halt 17 Jahre alt, aber gut gealtert. Ist natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen überarbeitet worden, ne? Diese Wassereffekte und ein paar andere grafische Elemente. Aber mega. Hat mir echt Spaß gemacht.
Ey, auch das mit dem Hoverboard und so. Und dass du halt irgendwann so ein Hovercraft bekommst. Alter, das ist so gut. Das ist so geil. Ey, wenn es jemand nicht gespielt hat, aber auch nur eine ansatzweise große Affinität für Zelda hat, dann ist das ein absoluter No-Brainer. Dann muss man das spielen.
Ich glaube, da stand sogar in dem Videospielmagazin, dass es so eine Alternative zu Zelda wäre, wenn man keine Nintendo-Konsole hat.
Ja, es hat auf jeden Fall große Parallelen. Das stimmt.
Es kam ja auch damals für die Cube raus. Und damals war ja, jetzt muss ich gerade überlegen, Wind Waker erschienen dazu. Deswegen.
Guter Punkt, dass ihr Wind Waker anspricht, weil wisst ihr, was ich noch gespielt habe daneben und jetzt angefangen habe und ungefähr 5 bis 10 Stunden irgendwie drin bin? Okami. Habe ich nie gespielt. Und holy shit, also ich habe jetzt auf der Switch gespielt, weil es auch vergünstigt war im Store und dann habe ich es mir halt irgendwann mal geholt. Weil ich gerade keine neuen Spiele habe zu spielen, dachte ich mir, ich hole mal ein paar nach und fuck, ist dieses Spiel hübsch. Und ey, da ist ja Hideki Kamiya dahinter, ne? Der Dude von Bayonetta und Devil May Cry und Resident Evil 2 und so hat er alles directed. Und das merkt man auch hier in dem Kampfsystem ganz gut, weil das sich wirklich sehr, sehr spaßig spielt und man ständig auch irgendwelche Upgrades bekommt und mit diesem Wolf halt wirklich dann so ein Schwert nutzt und damit welche umstößt. Das Kampfsystem macht wirklich mega gut, also macht mega viel Spaß irgendwie. Die Atmosphäre ist geil, die Musik ist toll, die Erzählung. Da stecken wirklich, ich habe mal geschaut, man soll da 50 Stunden drin verballern können. Was? Und das, ich dachte mir am Anfang, naja, ist das nicht irgendwann langweilig? Aber nee, es gibt ständig Abwechslung, es gibt coole Rätsel, NPCs, die dir ja, die dir wirklich auch interessante Aufgaben geben, wo du auch mal um die Ecke denken musst so ein bisschen. Und, das sehen wir jetzt hier, diese Mechanik mit dem Zeichnen macht auch total Spaß, weil auf der Switch kannst du entscheiden, ob du auf den Touchscreen einfach die Zeichnungen machst, mhm, um halt irgendwie was durchzuschneiden im Kampf oder irgendwelche Rätsel zu lösen. Oder ob du es mit den Joy-Cons machst. Allerdings musst du dann natürlich die Switch einfach nur auf den Tisch stellen. Das okay, mache ich jetzt nie. Und am Fernseher steuerst du das dann ganz normal mit deinem normalen Pro-Controller.
Also da benutzt du nicht die Motion-Control?
Sondern die Analog-Sticks.
Ah, okay.
Genau, das geht leider am Fernseher nicht, dass man die Joy-Cons nehmen kann. Das ist ein bisschen schade. Aber für wenn man das jetzt im Bett zockt abends, so wie ich das jetzt immer abends gemacht habe, macht es auch Spaß, einfach auf dem Touchscreen da diese Zeichnung zu machen. Und Alter, ich habe mich ein bisschen verliebt in dieses Spiel. Und ich bin froh, dass ich das jetzt nachgeholt habe. Es hat auch echt mega Kritiken bekommen damals und so, aber warum auch immer ist es an mir vorbeigegangen. Ich kann es wirklich, wirklich jedem empfehlen. Hat einer mal den Nachfolger gespielt? Es gab noch Okamiden.
Für den 3DS oder DS.
DS war das.
Hat das mal einer gespielt?
Nee. Oder?
DS. Und wir haben Ilias verloren.
Nein!
Ja, ich hab's nicht gespielt. Ich hab weder Okami normal gespielt, wie auch
die
Fortsetzung, weil ich hatte damals zum einen nicht die PS2 gehabt. Und irgendwie, als dann die ganzen Remakes oder die HD-Remasters kamen, ich weiß nicht, kam irgendwie nicht dazu. Es hat mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt, dass da irgendwie das muss ich sagen, von der Zelda-DNA diese nicht vorhandenen, nicht gesprochenen Dialoge vorhanden sind. Weil ich dachte so, Alter, ist das jetzt so ein Spiel? Wäre doch cool, wenn es irgendwie gesprochen wird, aber es ist immer noch dieses brr, brr,
brr, brr. Wenn ich was zu kritisieren hätte, dann wäre es auch das. Weil es gibt auch einige Stimmen, die sind nicht nur so, wie du es gerade vorgemacht hast, sondern richtig hohe Stimmen, die dann die ganze Zeit so diese Töne von sich geben. Und das sind dann auch immer die gleichen Töne. Und dann hast du nur Untertitel. Das stört gerade, weil der Soundtrack ja auch so überragend ist, stört das irgendwie.
Stört mich bei Zelda zum Teil auch noch. Also das ist ja immer nur so, ha! Hm! Mm. Also dieses Grunzen, aber bei Okami ist es wirklich und als ich da mal reingeschaut habe, so, oh Gott, ich kann das
nicht. Ja, aber abgesehen davon kann ich es dir wirklich ans Herz legen, ey, Alter, dieser Stil. Und ich meine, das ist zum Beispiel so ein Spiel, was immer hübsch sein wird. Ne? Mhm. Du wirst halt wahrscheinlich ein, weiß nicht, hier haben wir ja jetzt schon den zweiten Teil von Call of Duty, der sieht dann irgendwann nicht mehr so geil aus. Mhm. Aber sowas wie Okami sieht halt für immer hübsch aus, weil dieser Artstyle halt so wunderschön ist und zeitlos einfach ist, dass das immer Spaß machen wird. Und deswegen ja, bin ich sehr froh, das jetzt auch nachgeholt zu haben. Kann man jederzeit spielen.
Auf jeden Fall. Sorry, ich war kurz abgehackt und konnte euch nicht mehr hören. Aber ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen kann, weil ich weiß, dass ich es auch schon seit Ewigkeiten spielen will. Und ich sehe es immer, zumindest. Und willst immer spielen, aber du hast es vorhin schon erwähnt, das Ding ist 50 Stunden lang. Und das schreckt mich immer so ein bisschen ab,
Mann.
Was aber auch ein bisschen Quatsch ist, weil wie viele Stunden hast du jetzt in Animal Crossing oder keine Ahnung?
In Zelda reingesteckt.
In Zelda, ja.
Ja, denke ich mir auch. Also es ist. Aber das ist halt. Ihr kennt es doch auch, dass ihr manchmal so diese Hürde habt, die man erstmal überspringen. Da muss man erstmal rüber. Da ist diese kleine Mauer, die wirklich nicht groß ist. Und da muss man erst rüberkommen. Und dann, oh, was habe ich da verpasst? Ist das geil? Und ich komme da im Moment nicht rüber. Für mich ist es halt dieses Spiel, es ist auf der anderen Seite. Die Mauer ist nur 1 Meter hoch. Ich kann da einfach direkt rüberspringen. Aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Diese Überwindung fehlt mir gerade.
Dann entgeht dir aber wirklich ein sehr herzliches Spiel.
Ey, mir entgehen hunderte Spiele auf diese Art und Weise.
Na, auf diese Art und Weise, ich weiß nicht. Also wirklich, mein Herz hat das irgendwo erobert und ich bin gerade mal bei höchstens 10 Stunden und es wird nie langweilig. Also, weil wir ja auch davon sprechen, 50 Stunden, naja gut, trägt sich das auch. Nee, die Welt ist spannend, die Geschichte ist spannend, du spielst halt quasi die Sonnengöttin und musst dann so einen bösen Dämonen von der Welt befreien, ist jetzt nicht so innovativ, aber diese NPCs, die da rumlaufen und für die du Aufträge erledigst, das ist total charmant und vor allem auch witzig.
Das ist das nicht viel die Geschichte der Entstehung von Japan? Die Göttin Amaterasu?
Ja, vermutlich dann.
Ja.
Also in Nippon, ja. Aber ich weiß nicht, ob
Amaterasu
Amaterasu immer die Wölfin ist?
Ich glaub schon.
Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist diese Göttin jetzt in der Form der Wölfin, aber nicht immer sonst in der, naja, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall finde ich das ziemlich, ziemlich spaßig. Habt ihr sonst noch irgendwas gezockt?
Ich habe Mortal Kombat 11 oder Mortal Kombat 11 Aftermath Collection gespielt. Ich mag ja sehr gerne Kampfspiele und bei Mortal Kombat sage ich ja jedes Jahr oder jedes Mal immer wieder, die Leute von NetherRealms sind die einzigen westlichen Entwickler, die Kampfspiele machen und da so eine coole Story mit einbauen, die trashig wirkt, aber man Bock hat, einfach weiterzuspielen. Und das haben sie jetzt auch mit Mortal Kombat 11 Aftermath Collection gemacht. Collection mit K natürlich. Und haben da neue Charaktere eingeführt, die Story ist nochmal ein bisschen erweitert. Und es macht einfach Spaß, weil für mich ist die Story von Mortal Kombat wie ein Fast and Furious Film. Es ist, wenn man sich darauf einlässt, macht es halt sehr viel Spaß, aber es ist jetzt nicht das irgendwie so storytechnisch wie ein Bioshock. Es ist halt einfach Action, Geprügel und cool. Und die neuen Charaktere, die dazugekommen sind, sind auch sehr gut. Und es ist einfach immer wieder überraschend, welche Gastcharaktere mittlerweile bei Mortal Kombat immer dabei sind, weil es sind ja überwiegend Charaktere aus dem WB, Warner Brothers Franchise, also zum Beispiel Robocop ist dazugekommen.
Bei Mortal Kombat ist alles vorstellbar.
Robocop, der Terminator ist dazugekommen, Terminator Spawn.
Spawn, ja.
Aber der Joker und was für andere Charaktere noch dazukommen. Also, ey, macht immer wieder Spaß und ich bin gespannt, wie jetzt die nächste Season aussehen wird. Die haben jetzt noch Friendship eingeführt, denn früher bei Mortal Kombat gab es ja verschiedene Möglichkeiten, seinen Gegner zu demütigen, entweder mit einem Fatality, einem Babality, einem Animality. Und jetzt haben sie Friendship von früher eingeführt. Also man tötet seinen Gegner nicht mehr, sondern macht irgendeinen Kauderwelsch, irgendeinen Spaß. Zum Beispiel Raiden holt dann einen kleinen Raiden raus, den beschwört er, und dann fangen die dann an, einen Robot zu tanzen. Und
also sind jetzt alle wie Johnny Cage oder was?
Die sind alle wie Johnny Cage ohne Töten.
Freunde, es gibt eine letzte Kleinigkeit.
Okay.
Mit der wir die Sendung jetzt auch eigentlich, damit wir den Kreis dieser Sendung schließen. Es wurde jetzt offiziell angekündigt, 11. Juni, 22 Uhr, deutscher Zeit, PlayStation 5 Event.
Okay. Geil, und wir können mal davon ausgehen, dass ihr das hier auf Rocket TV auch sehen werdet.
Ja, versuchen wir anzupeilen, ne?
Ja,
direkt. Das wäre sehr peinlich, wenn das nicht funktionieren würde.
Das sollte klappen.
Jetzt richtig schön den Druck aufgebaut.
Oh ja, ja. Elias wird dabei sein. Elias wird dabei sein.
Ich und Elias wird dabei Probleme.
Sein. Alter, du bist auch hier als Early Ambassador, oder? Hier mit Last of Us 2. Du bist doch hier
Mr. Sony.
Ich hab das nur, weil ich Game 2 beim Beitrag unterstütze. Sonst bin ich genauso arm dran wie ihr.
ich muss Game 2 mal öfter fragen.
Oh Mann, und damit ist das doch ein schönes Ende für diese Ausgabe vom Game Talk. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön Wirt, dankeschön Ilias von zu Hause und dankeschön euch da draußen fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall dran, denn Wirt, unter anderem Wirt, ist jetzt noch am Start bei Valorant.
21:30, ich habe 90 Minuten noch mit Ede zu trainieren.
Geil, viel Spaß damit auf jeden Fall. Bleibt einfach dran, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.